Leute, habt ihr schon vernommen? Habt ihr schon gehört? Es gibt da einen Podcast, der euch Datenschutz erklärt. Endlich jemand, der euch informiert und nicht belehrt. Der euch an die Hand nimmt, wird es mal zu kompliziert. Dr. Datenschutz ist euer Retter in der Not. Dr. Datenschutz, euer Captain und Pilot. Dr. Datenschutz nimmt euch alle mit ins Boot. Mit Dr. Datenschutz wird alles wieder gut.
Hallo zusammen. Bevor es gleich mit der eigentlichen Folge losgeht, habe ich eine kleine Besonderheit für euch. Am 29.04. um 17 Uhr haben wir etwas ganz Tolles geplant. Der Dr. Datenschutz-Podcast live in Hamburg im Rahmen der Veranstaltung Nordlichter und Datenschutz. Was kommt, was bleibt. Wir diskutieren die spannendsten Entwicklungen im Datenschutz zusammen mit den BehördenleiterInnen aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen bei uns in Hamburg am Berliner Tor. Wir haben die Möglichkeit, ein sehr kleines Kontingent an Plätzen über den Podcast zu vergeben. Wenn ihr Interesse haben solltet, an dem Abend live dabei zu sein, dann meldet euch einfach per Mail an event@intersoft-consulting.de mit dem Stichwort Live-Podcast. Wir melden uns dann bei euch, wenn wir euch einen Platz anbieten können. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Service AG. Mein Name ist Laura Stoll. Ich bin Juristin und als Datenschutzbeauftragte tätig. Zusammen mit ganz wunderbaren Gästen berichte ich monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Und auch heute darf ich wieder einen Gast begrüßen. Herzlich willkommen im Dr. Datenschutz-Podcast. Hallo, lieber Kevin Leipold.
Hallo Laura, vielen lieben Dank für die nette Einladung und die Begrüßung.
Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ah, übrigens, ich habe es eben unterschlagen, aber ich glaube, weil es mir sprachlich, als ich sagte Dr. Datenschutz, habe ich einfach direkt deinen Doktortitel, also verschluckt. Dabei mache ich das eigentlich immer ganz ordentlich, wenn ich die Gäste ganz offiziell vorstelle, dass ich das einmal ordentlich sage. Also, ne, der Kevin, der ist promoviert, also nicht, dass jemand auf andere Gedanken kommt.
Da kannst du froh sein, dass ich da nicht so sensibel bin und der Doktor gar nicht zwingend notwendig ist, aber danke für die Klarstellung.
Ja, wobei, also ich meine, du bist promoviert im Datenschutz, das ist schon eigentlich ganz cool. Für alle, die Kevin nicht so gut kennen, natürlich stelle ich ihn euch ein bisschen vor, so wie ich alle Gäste, die bei uns im Podcast sind, vorstelle. Also Kevin ist Rechtsanwalt bei Seitz und er berät internationale und auch nationale Unternehmen, aber wirklich vom Startup bis wahrscheinlich zum Konzern ist da alles dabei, zum Datenschutzrecht, alles, was sich um digitale Transformation dreht und überhaupt Data Compliance, also sehr breit aufgestellt. Aber soweit ich verstanden habe und das wohl auch, glaube ich, eben, deswegen passt der Bogen vielleicht auch ganz gut, schon seit deiner Dissertation eben ganz besonderer Fokus auf Beschäftigtendatenschutz. Und andere finden dich genauso cool wie ich. Also ich weiß, dass die Wirtschaftswoche dich schon ausgezeichnet hat unter diesen, ich weiß gar nicht, wie diese Hitliste heißt, auf jeden Fall gehörst du zweifellos zu den renommiertesten Anwälten im Bereich Datenschutzrecht und die Fachcommunity kennt dich vor allen Dingen sehr, sehr gut. Du bist sehr aktiv. Warst es schon bei Twitter bzw. X, bist es auf jeden Fall auf LinkedIn, aber auch, und ich gehöre ja zu den Privilegierten, ich darf ja öfter mal was mit dir zusammen machen. Wir leiten ja auch zusammen den Fachausschuss von der DGRI zum Thema Datenschutz und Datenökonomie. Und auch in dem Zuge bietest du deine Expertise für die Fachcommunity an, bringst mit auch dort spannenden Gästen und deinem Input natürlich auch viele Kolleginnen und Kollegen weiter. Und ja, ich glaube, man kann sagen, du bist schon ein bisschen bekannt wie ein bunter Hund in unserer kleinen Datenschutzbubble.
Ja, wenn man das dann immer so hört, das überrascht einen immer dann selber, was man dann teilweise so macht und wie das alles entstanden ist. Ja, vielen Dank nochmal auch für mich nochmal zu sehen, woher das alles kommt. Aber du hast es eigentlich ja perfekt zusammengefasst, was ich gerade mache. Auch bei, ich bin jetzt seit 3 Jahren jetzt schon ein Anwalt und auch irgendwie im Datenschutzrecht geblieben, habe schon im REF und auch im Studium mich irgendwie mit Datenschutz befasst und ja, es ist hängen geblieben und jetzt stehe ich hier und arbeite in Köln als Rechtsanwalt und war auch alles irgendwie spontan, wie das alles passiert ist. Ich wollte gar kein Anwalt werden, zwangsläufig, und bin irgendwie dann reingeraten, weil natürlich irgendwie im Datenschutz als Anwalt hat man natürlich die Möglichkeiten, in so viele Bereiche reinzugucken. Du hast ja eben selber gesagt, das ist wirklich von Startup bis zu großen Konzernen alles dabei und das ist einfach fantastisch zu sehen, wie halt auch Datenschutz oder insgesamt Data Compliance umgesetzt wird in den einzelnen verschiedenen Größenordnungen von Unternehmen. Und ja, das ist ein super spannendes Thema und ich bin froh, diesen Weg damals eingeschlagen zu haben.
Du hast, also du korrigierst mich nicht, wenn ich Sachen irgendwie von der Timeline nicht ganz richtig habe, aber mein Verständnis ist, du hast schon im Studium auch dich mit Datenschutz und Datenschutzrecht beschäftigt und auch da schon in die Community reingegeben. Also da drängen sich für mich erstmal direkt zwei Fragen auf. Erstens, wie kommt man als normaler Studierender überhaupt auf die Idee, im Datenschutzrecht was zu machen? Denn sind wir mal ganz ehrlich, also ich meine, klar, kommt natürlich immer auf die Uni an, aber für viele ist das ja im Studium total weit weg, ne? Und natürlich auch als so zweite Frage, ich meine, da muss man ja auch so ein bisschen Mut haben, so in die Community was reinzuschießen. Also wie kam es da eigentlich zu?
Ja, das ist spannend. Also ja, Datenschutz war jetzt nicht auf meiner Tagesordnung, wo ich sage, das will ich jetzt unbedingt machen. Ich will am Ende dann Anwalt für Datenschutzrecht sein, sondern es ist wirklich über die Uni gekommen. Wir hatten verschiedene Schwerpunkte, wie man es ja aus den Universitäten kennt. Ich habe an der Universität des Saarlandes halt studiert. Und da waren halt mehrere Schwerpunkte, die klassisch waren. Also Wirtschaftsstrafrecht, Versicherungsrecht, Arbeitsrecht. Und das hat mich alles nicht direkt angesprochen. Eine Sache aber doch, weil das war irgendwie was außerhalb von der Norm, würde ich mal sagen. Und es war halt IT-Recht und Rechtsinformatik. Und da ich sowieso ein bisschen technikaffin bin, dachte ich so, komm, ich probiere diesen Studiengang mal, weil ich habe keine Lust, mit 200 Leuten im Schwerpunkt zu sitzen, sondern hatte irgendwie das Gefühl, im IT-Recht und Rechtsinformatik könnte das ein eher Klassenfeeling bekommen. Das war es am Ende so. Am Ende war es dann eher ein kleines Seminar, weil wir waren da nur 4-5 Leute.
Okay, das ist wirklich überschaubar.
Das ist wirklich überschaubar. Eigentlich denkt man so an IT-Recht, natürlich auch ans klassische IT-Recht, also Markenrecht, Designrecht, das klassische Softwarerecht. Und Datenschutzrecht war nur ein ganz kleiner Bereich. Den habe ich am Anfang auch vernachlässigt und erstmal ein bisschen mein klassisches IT-Recht gemacht und habe dann auch ein Praktikum in einer IT-Rechtskanzlei in Saarbrücken gemacht. Ja, dann habe ich erstmal angefangen mit Designrecht, Markenrecht sehr viel zu machen und auf einmal kam so die DSGVO so langsam. Und dann hieß es auf einmal, wir sind noch eine IT-Rechtskanzlei, wir könnten doch auch Datenschutzrecht machen.
Könnte man machen.
Und da hat mein zuständiger Mentor, Partner damals gesagt, komm Kevin, schau dir das doch mal an, mach mal eine Datenschutzerklärung. Ja, und dann habe ich halt angefangen, damals den ersten Kommentar, Kühling Buchner, den es ja heute immer noch gibt und der sich auch etabliert hat, da mal reinzuschauen. Und so wurde der Weg geebnet.
Es ist ganz witzig, wenn man da in die ersten Kommentare guckt, ne? Genau. Also das ist noch, ich finde, es erinnert mich jetzt ganz doll, wenn ich jetzt in die Kommentierungen zur KI-Verordnung gucke. Es ist halt so vieles noch vage und eben noch nicht so klar. Das ist spannend, wie sich das wiederholt. Aber ist ja auch grüne Wiese, macht ja auch ein bisschen Spaß.
Genau. Und aus diesem Spaß habe ich dann irgendwie gedacht, ich muss mich informieren. Und wie informiert man sich heutzutage? Also ich habe gerade mal geguckt, mein Twitter-Account oder jetzt X-Account habe ich im Februar 2017 eröffnet.
Ja.
Und da hat es dann auch so langsam angefangen, mit 0 Followern einfach mal Informationen, also wirklich Sachinformationen zum Datenschutzrecht, eigentlich niemandem zu teilen, weil ich hatte ja keine Follower. Und peu à peu hat sich das irgendwie dann rumgeschlagen. Man hat natürlich Leute retweetet, die Nico Herting zum Beispiel, den habe ich als erstes, glaube ich, gefolgt. Dann auch Dr. Datenschutz, die waren damals ja auch schon aktiv. Da war ich auch mal froh, da irgendwelche Informationen zu bekommen. Und so hat das irgendwie mit ersten Tweets angefangen, bis ich dann nachher auch bei LinkedIn war, heutzutage auch Mastodon und Blue Sky, was es alles gibt.
Klar.
Und hat bis heute angehalten und wie viele, die viel posten, es ist eine kleine Sucht, weil man will irgendwie immer was posten. Aber ich freut mich, wenn man halt irgendwie die Möglichkeit hat, auch gesehen zu werden und darüber auch ein gewisses Netzwerk irgendwie sich selber zu schaffen.
Klar.
Und ich verteile ja nicht nur Informationen, sondern ich ziehe auch sehr viel aus diesen ganzen sozialen Netzwerken und sehe es nicht so negativ wie manch andere, die sagen, es ist alles irgendwie nur noch Mist, der da gepostet wird. Man muss halt gucken, wem man folgt und je nachdem kriegt man auch gute Informationen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber meine Erfahrung ist, man muss halt wirklich den richtigen Leuten folgen.
Also das glaube ich grundsätzlich auch. Ich denke, dass häufig Sachen Fluch und Segen zugleich sein können. Auf der einen Seite bin ich dankbar über die zur Verfügung gestellten Informationen von vielen, also wirklich geschätzten Kolleginnen und Kollegen, und zwar überall. Also ja, natürlich nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, zum Teil auch, wenn es vom Rechtskreis auch sich unterscheidet, aber gibt durchaus auch zum Beispiel auf der anderen Seite vom Teich durchaus sehr coole Leute, die spannende Sachen zum Thema Privacy machen und deren Gedanken sind vielleicht nicht immer eins zu eins übertragbar. Ich finde es zum Beispiel im Bereich gerade Privacy Litigation total spannend, weil da es ja zum Teil auch ganz anders läuft und da ja dann auch vielleicht, ja weiß ich nicht, die Musik spielt, in Anführungsstrichen. Und sowas finde ich total spannend und erweitert in dem immer auf jeden Fall meinen Horizont, aber es ist natürlich auch viele Informationen, die zur Verfügung stehen. Ist ja auch, du weißt es ja, Kevin, ich habe ja vorher dich angesprochen und dich gefragt, ob du nicht als Gast kommen möchtest. Das war auch eine meiner Hauptmotivatoren, dich einfach einzuladen. Abgesehen, Leute kennen dich einfach und ich glaube, du hast spannende Dinge zu erzählen. Aber einfach auch, weil ich glaube, dass du A, für viele Informationen zur Verfügung stellst in einer Konstellation, in denen das vielleicht auch nicht immer so einfach ist, die richtigen, in Anführungsstrichen, richtigen Informationen zu finden. Aber auch natürlich, also du gibst, aber mich interessiert auch ehrlicherweise, wo kommt das her? Also wie arbeitest du da? Denn ich habe ja einfach frech, als ich dich angeschrieben habe, habe ich ja halt so einfach frech gesagt, du bist so eine Art Datenschutz-Influencer. Ich weiß gar nicht, ob du so glücklich mit der Bezeichnung bist, aber ich habe so gedacht, naja, wer auf der einen Seite was in die Welt gibt, aber du arbeitest ja auch enorm viel auf. Mhm. Manche Sachen gibst du, ich habe mir das natürlich angeguckt, viele Sachen gibst du erstmal nur weiter, auch um von der Verfügbarkeit, also von Informationen zu gewährleisten, was ich übrigens total hilfreich finde, alleine das, weil wenn ich überlege, welche Blogs ich lese, welche Newsletter ich angemeldet bin, dann verfolge ich irgendwelche Gerichtskalender, um eine Idee zu haben, wann was kommt. Ich mache das ja hauptberuflich und das ist ja auch alleine, wenn man einen Podcast macht und auch viele Informationen zur Verfügung stellt. Also natürlich habe ich da auch einen inneren Drive, auch informiert zu sein. Aber ich frage mich schon, ja, wie macht denn das jemand, der auch eine andere Motivation hat? Ich in meiner Welt gibt es ganz viele Einzelkämpfer, die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die fühlen sich bestimmt schon angesprochen, weil ich das immer wieder sage. Aber ich frage mich schon, okay, wie kann ich Spreu von Weizen eigentlich hier trennen? Wie ist es auch zu sehen mit der Zuverlässigkeit von Informationen? Also kann man solche Urteile, ich habe da mal ein bisschen mehr zu erzählt auf der letzten Datenschutzkonferenz, also das braucht doch auch, bis man das auch abarbeitet. Und wie kann man da vorgehen? Also vor allen Dingen erstmal vielleicht, bevor wir Leute Tipps und Tricks geben, aber wie gehst du denn vor? Also ich meine, du hast dir ja definitiv was aufgebaut und das hat dir ja keiner gegeben. Also wie kam es denn dazu?
Ja, nee, spannend. Also insgesamt, du hast natürlich komplett recht. Also der Begriff Datenschutz-Influencer finde ich, ich habe da jetzt gegen Begrifflichkeiten nichts. Ich sehe mich nicht als Datenschutz-Influencer. Wie du es eben aber auch richtig gesagt hast, ich sehe mich halt eher so als Informationsvermittler in erster Linie. Mhm. Weil ich werte weniger, sondern ich versuche einfach Informationen, die ich gefunden habe, aufgrund der Flut an Informationen ist halt manchmal was Gutes dabei. Und das versuche ich halt transparent einfach auf meinem Kanal oder auf meinen Kanälen zu verbreiten, damit die Leute halt eben nicht aus dieser Flut an Informationen dann rauspicken müssen, weil jeder kennt das heutzutage. Man hat ja nicht nur berufliche Themen irgendwie in sozialen Medien, sondern halt auch private Themen. Dann hat man auch WhatsApp oder Signal oder Threema, was für Kanäle. Man kriegt da über Informationen. Dann kriegt man seine Push-Nachrichten von Spiegel, von Tagesschau, sonst was. Also wir werden ja zugeworfen mit Informationen und dann kriegt man ja noch 1000 E-Mails bei der Arbeit. Also das muss man ja auch alles erstmal filtern und irgendwann ist man ja auch einfach müde.
Ja.
Also meine Informationsquelle am Anfang war natürlich schon, jeden Newsletter zu abonnieren, den es halt gibt. Also jeder, der irgendwas Gutes posten kann oder irgendwie was schreiben kann, erstmal informieren und filtern. Das Problem ist natürlich, je mehr Informationen du dann natürlich wieder hast, desto mehr musst du wieder selber filtern.
Ja.
Das heißt, je mehr Newsletter du hast, desto mehr musst du auch lesen. Dann kommt man natürlich auch nicht hinterher.
Nee.
Und nicht jeder Newsletter hat ja was Neues zu bieten, sondern es hat teilweise einfach nur wiederholt, weil das dann eine Woche vorher schon irgendwie kam. Und daher, wenn man wirklich up-to-date sein will, muss man wirklich, glaube ich, auf den sozialen Netzwerken den Leuten folgen, die wirklich aktiv sind. Also sei es bei LinkedIn, sei es bei Twitter. Twitter ist bei mir immer noch nicht tot, genauso wenig wie Mastodon oder Blue Sky. Da sind immer noch teilweise Accounts dabei, wo ich sage, da kriege ich wieder Informationen, die ich bei LinkedIn zum Beispiel nicht bekommen hätte. Mhm. Weil viele sagen mittlerweile, klar, man kann ja nicht jedes soziale Netzwerk durchforsten, aber ich habe mittlerweile das halt, wie gesagt, so eingestellt, dass ich halt wirklich nur fast nur relevante Sachen bekomme. Und wenn ich merke, ein Account, dem folge ich zwar, finde ich ganz gut, aber der postet jetzt irgendwie nichts Gutes, dann wird der halt dann stumm geschaltet und dann ist man zwar noch vernetzt, aber man kriegt halt keine Informationen mehr. Wichtig ist, glaube ich, aber aus meiner Sicht einfach man muss halt motiviert sein. Man muss wirklich motiviert sein und irgendwie eine gewisse Leidenschaft an den Themen haben, weil meine Frau guckt mich dann auch immer an und sagt, ey, wie kannst du jetzt am Wochenende dann auch was lesen? Bist du verrückt? Ja, ich lese das halt teilweise dann schon gerne, weil mich das einfach interessiert, weil ich es auch direkt für meine Arbeit benutzen kann. Und wenn man halt dieses Interesse einfach hat, dann fällt es einem natürlich auch viel einfacher als jemand, der wirklich nur auf der Arbeit dann guckt und sich einfach da informiert. Das ist auch voll fein. Das ist auch voll in Ordnung. Klar. Das soll es ja auch normalerweise sein.
Klar.
Nicht jeder kann da so ein Interesse teilweise haben wie andere. Und ich sehe mich dann noch als Mittelmaß gegebenenfalls zu anderen, die wirklich fast tagtäglich irgendwie Analysen schreiben und veröffentlichen, frei zugänglich. Das ist immer klasse. Ich frage mich immer, wann machen die das? Woher nehmen sie sich die Zeit? Das frage ich mich sowieso immer.
Das frage ich mich auch.
Aber am Ende des Tages muss man für sich, glaube ich, einen Weg finden, für sich Informationen zu filtern. Sei es jetzt irgendwie über einzelne Newsletter, nicht 100, sondern 2, 3 gute aussuchen. Oder man guckt wirklich halt bei LinkedIn rein. Schaut, welche Leute viel posten, welche Influencer dabei sind, die irgendwelche Informationen wirklich tagtäglich, wöchentlich bereitstellen. Es gibt ja auch Newsletter bei LinkedIn, die auch sehr gut sind. Es gibt so viele Wege, sich zu informieren. Da gibt es wirklich keinen Königsweg. Also da gibt es wirklich, wo man jetzt nicht einem an die Hand geben kann, das und das musst du jetzt abonnieren, sondern es gibt ja auch spezifische Bereiche aus Datenschutzthemen. Die einen machen mehr im Gesundheitsdatenschutz, die anderen machen mehr Beschäftigtendatenschutz. Und wenn ich halt im Gesundheitsbereich tätig bin und einen Newsletter habe, der halt Datenschutz spezifisch zu Beschäftigtendatenschutz macht, das bringt mir natürlich nichts, auch wenn manchmal viel was dabei ist. Daher muss man für sich einfach was filtern. Das dauert. Bei mir hat es auch jetzt über mehrere Jahre gedauert, bis man wirklich mal seine Kanäle befüllt hat. Und ich bin jetzt ganz froh und kann trotzdem jeden Tag was Neues lernen. Also das hört nicht auf.
Ich glaube, so ein bisschen neugierig, quasi im Sinne von auch hungrig, dass man sagt, oh, ich möchte gern wissen, wie es weitergeht oder was da kommt. Das muss man schon sein. Also, und das ist jetzt nicht dem Juristen immanent und auch, glaube ich, nicht dem Datenschutzrechtler immanent, sondern es ist eher so eine ganz persönliche Sache. Ich habe früher auch immer schon meine Spielzeuge auseinandergebaut, weil ich wissen wollte, wie die funktionieren. Also ich glaube, so ein bisschen, also sowas steckt dann schon mehr in einem drin, solche Tendenzen, glaube ich. Und das ist auch in Ordnung. Ich glaube, du hast eben was ganz, ganz, ganz Wichtiges gesagt. Rausfinden, was für einen selbst auch funktioniert und was einen selber weiterbringt. Also wenn man zum Beispiel sagt, boah, Social Media ist wirklich nicht die Art, wie ich da rangehen kann, weil, keine Ahnung, sowas wie die Informationsflut ist, die Taktung ist zu schnell. Meine Filter, ich bin da schnell in der Überforderung, auch Informationsüberforderung oder das, der Algorithmus zeigt mir komische Dinge und ich weiß nicht, wie ich das besser hinkriegen soll. Oder, ja, so, keine Ahnung, was so die Themen sein könnte. Und die Aussage ist vielleicht eher, der Newsletter, den ich lesen kann, wann ich auch immer möchte und wann ich dafür Zeit habe, zum Beispiel, wenn man eher so der Typ dafür ist. Oder das können ja auch, muss ja nicht ein E-Mail-Newsletter sein, das kann ja auch auf einer Seite von einem Blog sein, zum Beispiel.
Das kann auch ein Podcast sein. Also.
Habe ich auch gehört.
Da gibt es ja so ein paar Podcasts, ne?
Verrückt! Ja, also je nachdem, auf welches Medium vielleicht für einen gut passt. Ich habe zum Beispiel festgestellt, ich bin eindeutig mehr der Newsletter-Leser als zum Beispiel der Blogleser, wobei ich auch so, ich sage mal so 2, 3 habe, die ich auch immer wieder lese. Meistens dann, wenn ich was vertiefter mir angucken möchte. Ich brauche aber erstmal Headlines für meinen ganz persönlichen Filter. Aber ich weiß, dass das für mich gut funktioniert. Für mich funktionieren auch kurze Anteaser bei LinkedIn oder Twitter oder so, weil ich dann schon mal eine Idee habe. Ich denke aber oft, dass es auch daran liegt, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht mehr so ganz so grün hinter den Ohren bin. Und einfach auch schon eine Menge gesehen und einsortieren kann, vergleichsweise schnell. Und ich glaube, das sollte man auch mit in Betracht ziehen, gerade wenn man zum Beispiel startet. Wenn man startet, ist die Ausgangslage, glaube ich, schon noch ein bisschen anders. Und auch die Anforderungen, damit gut arbeiten zu können, was einem da präsentiert wird, auch. Wenn jetzt jemand heute seinen allerersten Tag im Datenschutz hast, was wäre denn dein Tipp? Wie würdest du, wenn du heute, also ich meine, du hast ja dein Wissen, also von daher können wir davon ja einfach profitieren. Wie würdest du denn anfangen?
Wie würde ich anfangen? Gute Frage. Also ich glaube, man sollte sich wirklich zunächst erstmal präsentieren. Immer so irgendwie einen Account anlegen, sei es jetzt bei LinkedIn. Glaube ich, LinkedIn ist gerade bei mir so führend an Informationen, was ich rausziehen kann. Daher einfach bei LinkedIn ist sowieso mal gut, einfach auch zum Netzwerken, gerade wenn man halt irgendwie als Anwalt, Unternehmensjurist oder auch als Richter, selbst das, da sind auch genug Richter unterwegs auf der Plattform.
Absolut.
Und sich einfach mal einen Account anlegen und dann sich einfach mal durchtesten, wer ist denn so aktiv auf LinkedIn? Weil bei Beck Juris kennt man ja genug Autoren, die schreiben tolle Aufsätze.
Stimmt.
Und teilweise haben die auch tolle Social Media Accounts. Und da kann man dann mal gucken, einfach mal gezielt Leute suchen, vernetzen, gar nicht irgendwie scheu zu sein und sich nicht zu wagen, irgendwie jemanden zu vernetzen. Also Vernetzung ist wirklich heutzutage,
ja,
das ist immer gut, erstmal jemanden zu kennen. Es ist eigentlich wie Facebook früher. Man hat einfach mal Leute hinzugefügt, mal gucken, was passiert. Man kann ja auch Leuten nur folgen, ohne sich zu vernetzen, wenn man da sich nicht direkt,
stimmt,
vernetzen will. Und dann ist, glaube ich, mein Tipp wirklich, auch mal aktiv so ein bisschen die Stimme zu erheben und was zu posten. Sei es jetzt einfach nur ein interessantes Urteil, das man gelesen hat, ein Hinweis auf einen tollen Aufsatz in einer juristischen Zeitschrift oder einfach auch auf einen Blogbeitrag, den man vielleicht sogar selber geschrieben hat. Und da macht es auch keinen Unterschied, ob man jetzt,
ja,
Volljurist ist, ob man jetzt nur wissenschaftlicher Mitarbeiter ist, ob man studentische Hilfskraft ist, das ist egal. Wenn eine Information, die gut ist, ist egal, von wem sie transportiert wird.
Absolut.
Also, und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, wo viele sich noch so zurückschrecken, weil die sagen, ich bin ja niemand, mich kennt ja niemand, dann kann ich auch nichts posten. Wo ich denke, ja, klar, so wird man dich auch nicht kennen, wenn man nichts postet. Und das muss man auch gar nicht, ist auch gar nichts Schlimmes dabei, wenn man einfach mal offen ist und sagt, hier, ich habe ein interessantes Urteil gefunden, das finde ich interessant aus den und den Gründen.
Ja.
Das sollst du einfach als Meinung so sagen, kannst du das gerne machen. Nicht jeder ist der Typ dafür, keine Frage. Manche wollen das auch nicht. Ich will auch niemanden dazu zwingen, aber ich will, glaube ich, die Leute schon ermutigen. Man braucht keinen Status, um zu posten oder irgendwas zu machen.
Ja.
Und gerade in dem juristischen Umfeld gibt es wirklich sehr, sehr viele nette Juristen und die einfach dankbar sind.
Vor allen Dingen unter Datenschützern.
Unter Datenschützern sowieso. Die Bubble ist sowieso da überschaubar. Und ja, man sollte einfach sich wirklich trauen, einfach mal zu machen. Das ist, glaube ich, wirklich mein größter Tipp. Weil so kommt man mit Leuten in Kontakt, kriegt wieder neue Informationen vielleicht geliefert, kommt irgendwie ins Netzwerken. Das ist eigentlich das, was ich immer versuche, durch meine Informationen zu machen, mit Leuten irgendwie Kontakt zu kommen, denen einfach eine Möglichkeit zu geben, hier, ich habe eine neue Information, die finde ich toll, die hilft mir in meinem Alltag und dir bestimmt auch, weil wir sitzen halt am Ende alle im gleichen Boot, wir beraten, Personen zu gestalten und das kriegt man nur hin, wenn man halt aktuelle Informationen hat und je aktueller es ist, desto besser hilft es in deinem Alltag und also im Berufsalltag, jetzt in deinem Privatalltag kann auch sein,
vielleicht,
aber im Berufsalltag hilft es mir zumindest mal wahnsinnig, wenn ich da tolle Informationen habe. Genau, das wäre, glaube ich, mein Tipp. Einfach mal machen.
Ich fand total schön, was du gerade gesagt hast, weil das macht für mich häufig den Unterschied, wenn die Leute etwas teilen mit ihrer Community, eigentlich jetzt auch egal in welchem Umfang, das könnte ja auch sein, unternehmensintern, es muss ja nicht immer gleich das große böse Internet sein, sondern es könnte ja auch erstmal intern sein. Was mich persönlich total weiterbringt und ich glaube auch vielen anderen hilft, ist, was du gesagt hast, nämlich dieses, das hat mir geholfen, weil, oder das war interessant, weil. Und da kann man überhaupt nichts Falsches sagen. Also da gibt es nur Mehrwert, immer. Also aus meiner persönlichen Sicht. Wenn man sagt, das hat mir geholfen, weil der und der Rechtsbegriff gut aufgearbeitet wurde, zum Beispiel durch das Gericht, oder die und die Argumente mit aufgeführt worden, bei denen ich zwar vielleicht noch nicht weiß, aber ich bin total cool, die im Hinterkopf zu haben, oder weil ein bestimmter Bereich mehr Aufmerksamkeit bekommen hat durch das Gericht, was sonst vielleicht weniger in Entscheidungen beleuchtet wird, oder weil ich Fälle kenne, die bei uns, auch gerade wenn man Rechtsprechung hat aus anderen Ländern, die dann auch zugänglich gemacht werden, bei denen ich jetzt nämlich dann schon überlege, okay, wie übertragbar ist das überhaupt, wie sinnvoll ist das für mich? Und damit meine ich jetzt nicht höchstrichterliche Rechtsprechung jetzt, die für uns direkt wirken kann oder sich direkt auswirken kann, sondern eher, keine Ahnung, ein Urteil aus Polen. Und ich denke dann erstmal, okay, na gut, also erstmal polnisches Recht, ich habe keinen Plan, ja, also ich habe halt keine Ahnung und ist auch okay, kann ich auch voll in den Spiegel gucken, ist alles in Ordnung, aber vielleicht gibt es dort Sachen, die trotzdem spannend für mich sein könnten. Und wenn das zum Beispiel jemand, ein Kollege und Kollegin aus dem gleichen Rechtsraum sagt, hey, das war aber trotzdem spannend, weil bin ich vielleicht auch nochmal anders motiviert, auch etwas, ich sag mal, Abgefahreneres mir anzugucken und dafür auch Zeit zu finden, weil vielleicht muss ich ja auch zeitökonomisch genau überlegen, wofür kann ich mir überhaupt Zeit nehmen. Und ich glaube, das unterschätzt man, wie groß dieser Mehrwert für alle ist, weil das hilft mir ja auch zu filtern, ob das sinnvoll für mich ist oder nicht. Und es ist ja nicht so, dass ich vielleicht jedes EuGH-Urteil bis ins letzte Detail kennen und gelesen haben muss, wenn es überhaupt keinen Anwendungsbereich gibt für mich oder keine Überschneidungen, vielleicht kommen die dann irgendwann nochmal und ich bin vielleicht froh, dass ich es irgendwo ganz tief im Hinterkopf habe, aber vielleicht muss ich das gerade gar nicht machen. Und auch das ist ja wie so häufig so. Es ist ja immer gut, A, zu wissen, was man will, aber manchmal auch, was man nicht will. Und dabei kann das ja auch helfen. Also der Mehrwert muss nicht immer darin sein, dass jemand sagt, ah, da muss ich das lesen. Es könnte ja auch sein, ha, Mensch, das muss ich wirklich vielleicht nicht lesen oder die Relevanz ist wirklich so nicht da für mich. Und deswegen ist das so ein ganz wertvoller Punkt, finde ich, den du da herausgearbeitet hast, der, glaube ich, zu wenig Aufmerksamkeit kriegt, weil auch das mir ja zeigt, hey, derjenige hat genau geguckt, worin der Mehrwert, das ist natürlich der persönliche Mehrwert. Ein anderer liest noch eine andere Randnummer und sagt das und das war für mich besonders wichtig. Ist ja klar, ne? Dafür sind die häufig zu gespickt mit lauter Zeug. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und wer da ein bisschen inneren Mut hat und sagt, hey, komm, ich mach das jetzt einfach mal. Und damit meine ich jetzt nicht so, ich glaube, wir gehören da beide eher zu denen, die sich vielleicht nicht so ganz so viel Sorgen machen und das einfach mal machen. Also und andere kämpfen da vielleicht ein bisschen mehr mit, als wir beide vielleicht gerade. Aber das ist, glaube ich, wenn man so Netzwerkgedanken auch hat, sich selbst und andere voranzubringen, weil man ja was reingibt und meistens ja genauso viel auch zurückkriegt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Punkt.
Nee, das ist ein super Punkt, den du angesprochen hast. Was ich auch noch wichtig finde, warum ich auch Leute oder einfach Kollegen, Kolleginnen einfach auch ermutige, also aktiv zu werden, wirklich mal auch seine Meinung kundzutun, dass man halt wirklich die Möglichkeit hat, mit Experten auf dem Gebiet in die Diskussion zu kommen. Weil
ja,
ob es jetzt bei LinkedIn, bei Twitter oder X ist, ist egal. Man kann seine Meinung kundtun und es wird meistens immer einer antworten, der eine andere Meinung hat. Und das ist auch voll in Ordnung. Solange es eine fachliche Diskussion ist, bin ich da auch mal dankbar drum, was es gerade in unserer Bubble fast nur ist, fachlich zu diskutieren.
Stimmt.
Und so wird man ja auch als gerade mal Junganwalt oder Junganwältin oder Jungjurist, junge Juristin unterwegs ist,
ja,
wird mir auch ein bisschen gechallenged, einfach mal mit seiner Meinung mal irgendwas fachlich irgendwie einzuordnen, dann von einem Anwalt, der schon 20 Jahre Berufserfahrung hat, eine andere Meinung zu bekommen und dann zu überlegen, hat er vielleicht gar nicht mehr so Unrecht, das stimmt, hat er vielleicht einen Punkt. Und so kommt man ja auch in Diskussion zum Nachdenken, was, glaube ich, gerade als Jurist eine gute Sache ist, mal seine eigenen Argumente zu hinterfragen.
Ja.
Und wenn man dann wirklich auch dann sagen, im offiziellen Rahmen so sagen, mit Anwälten oder mit Juristen diskutieren kann, wächst man ja auch unglaublich. Also
ja,
man traut sich ja dann auf einmal irgendwie wirklich mal zu diskutieren, in die Diskussion zu gehen, was man vorher vielleicht nicht machen würde, weil man direkt diesen Gedanken hätte, ja, ich kann ja nicht mit dem Anwalt mit 20 Jahren Berufserfahrung, der hat ja eh recht. Nein, das ist auch am Ende nur ein Mensch, der da sitzt, der seine Meinung hat, eine Rechtsmeinung.
Ja.
Und es gibt genug Stellungnahmen von angesehenen Juristen, auch von mir, die nachher vom EuGH dann einfach beiseite gelegt wurden und gesagt, nein, das ist falsch.
Nö.
Dann ist es halt so, es ist eine Rechtsmeinung. Die kann man so und so auslegen. Es gibt ja kein richtig oder falsch in dem Sinn, sondern es ist halt eine Auslegung des Gesetzes. Und die, je nachdem, wer halt darüber zu entscheiden hat, entscheidet halt so, wie er das Gesetz auslegt oder wie er es liest. Und da, finde ich, ist der größte Punkt irgendwie auch im sozialen Netzwerken, einfach diese Diskussionskultur auch aufrechtzuerhalten, weil ich habe schon so viele Diskussionen miterlebt, daraus hätte man eigene Kommentare machen können, weil wirklich schlaue Gedanken von schlauen Menschen publiziert werden, wo ich denke, ja Wahnsinn, das könnte man eins zu eins nehmen und einen eigenen Aufsatz draus machen. Also wirklich toll, daraus ziehe ich viele Informationen, ich gebe Informationen. Das ist wirklich ein Geben und Nehmen am Ende. Daher, ich habe nur Vorteile dadurch.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch eine Chance. Also gerade, ich stelle mir jetzt vor, ich bin irgendwo ein kleiner Einzelkämpfer und schlage mich mit Fragen rum, so wie jeder andere auch. Und ich würde dafür gerne nochmal so eine Lanze brechen. Alle schlagen sich mehr oder weniger mit den gleichen Fragen rum. Die einen haben vielleicht ein bisschen mehr Netzwerk und vielleicht dadurch auch mehr Austausch, was ich eindeutig als Vorteil sehen würde. Aber gerade dann ist insbesondere der Austausch, egal welcher Kanal das dann ist, ob das in Kommentaren ist, in einem Blog oder ob es vielleicht in Kommentaren im Social-Media-Kanal ist, ich glaube, das ist erstmal egal, ist eine Chance. Eine Chance, mit jemandem zu diskutieren oder mit jemandem im Austausch zu kommen, den man vielleicht so oder die man so vielleicht gar nicht treffen würde oder den Austausch nicht haben würde. Und nicht, weil das irgendwelche super krassen, tollen Leute sind, so meine ich das gar nicht, sondern weil, ja, weiß ich nicht, der eine in Hamburg und der andere in Köln wohnt.
Genau.
So wie bei uns beiden zum Beispiel.
Das ist auch wirklich so ein wichtiger Punkt, was du auch eben gesagt hattest, weil am Ende des Tages, wenn man jetzt in seinem Kämmerlein sitzt und man brütet über ein Problem, was jetzt aktuell ist, aber da gibt es auch keinen Aufsatz, keine Kommentare zu und dann machst du halt einfach mal. Das ist ja auch in Ordnung. finde ich als Jurist immer sehr spannend, wenn es halt noch nichts gibt, weil dann hat man halt die freie Hand. Aber dann ist ja auch immer zu sehen, wie macht denn die Praxis gerade?
Ja.
Und dann einfach mal in einen Austausch zu kommen, ey, habt ihr das Thema auch schon mal gehabt? Ja. Aha, wie macht ihr es? Ah, auch so, perfekt. Das bestätigt einen ja auch nochmal in seiner Rechtsfindung und in seinem Doing. Und das finde ich halt auch nochmal einen wichtigen Punkt, dass man einfach nicht nur irgendwie, wie gesagt, im kleinen Kämmerlein hockt und seine Aufsätze oder seine Gutachten schreibt, sondern auch nochmal diesen praktischen Einfluss halt irgendwie mitnimmt und wirklich überlegt, ja gut, die anderen machen es vielleicht anders mit den Argumenten. Ich bleibe vielleicht bei meinem Argument und führe den Weg fort, den ich halt eingeschlagen habe. Oder ich sage halt wirklich, ich muss vielleicht da doch nochmal nachjustieren. Und das sind schlaue Gedanken.
Ja.
Und das kriegt man halt, glaube ich, gerade im Aufsatz oder im Kommentar, wenn man sich nur da bewegt in der Sektion, langsamer hin. Weil klar, das dauert natürlich, bis publiziert wird, bis Aufsätze veröffentlicht werden, bis neue Handbücher erscheinen. Da gehen schon halbe Jahr, dreiviertel Jahr, Jahre rum.
Ja.
Und dein Problem ist aber akut. Du musst ja heute was lösen oder in einer Woche was lösen. Dann hilft es dir halt zu sehen, ja gut, andere machen es auch so. Also ist es nicht komplett falsch. Und das gibt einem ja auch nochmal, gerade wenn man halt noch relativ frisch dabei ist, auch eine Bestätigung, so weiterzumachen, wie es halt geht. Ne?
Ja, total. Ich hatte vor kurzem, da hat jemand mir geschrieben, ich fand das ganz süß. Es war im sozialen Netzwerk und da war eine Kontaktanfrage. Ich sehe das übrigens genauso wie du. Es ist einfach alles nur vernetzen und im Zweifel vernetzen ja auch eher von Wissen als. Es ist auch Netzwerk, ja, im Sinne von möglichen Kontakten, also auch persönlichen gegebenenfalls. Aber häufig ist es ja eher, dass man das, was man sowieso teilt, auch vielleicht sichtbarer macht und selber auch Inhalte sich für einen selber sichtbar werden, also sowohl als auch. Die Person hat dann wirklich geschrieben, ja, ich habe mir jetzt das getraut, dir die Kontaktanfrage. Ich fand das ganz süß. Und ich habe so im Nachhinein habe ich wirklich gedacht, aber wieso denn? Und los, alle, könnt ihr alle schicken, ist das super? Und dann sehe ich eure coolen Inhalte. Ihr seht, was ich mache, ist doch einfach mega. So, da, von meinem Kopf.
Genau, da würde ich jetzt auch noch was sagen, genau mit dem Vernetzen. Ich finde Vernetzen, wie gesagt, auch super.
Ja.
Ich lehne natürlich aber auch mal Leute ab, wenn ich merke, ey, der hat gar keinen Kontakt zu mir und das ist wirklich ein ganz komischer Account, dann sollte man auch nochmal aufpassen. Aber wenn man merkt, okay, da gibt es jetzt schon irgendwie mehrere Überschneidungen mit meinem Netzwerk, dann ist es in Ordnung. Ich finde es halt aber trotzdem schön, weil es heutzutage eigentlich sehr selten passiert, eine kurze Nachricht dazu zu schreiben.
Ja, das war süß.
Einfach so, hey, hallo, von mir aus auch gerne direkt duzen, habe ich jetzt auch kein Problem mit.
Nee, ich auch
einfach
nicht sagen,
ey, ich habe dein Profil gesehen, finde das interessant, würde mich über eine Vernetzung freuen. Mehr muss es ja gar nicht sein.
Nee.
Man muss ja nicht deinen Lebenslauf schicken und damit man irgendwie angenommen wird. Aber dieser Umgangston, der, auch wenn man es nicht sehen oder nicht persönlich irgendwie vernetzen, ist es trotzdem schön, irgendwie eine persönliche Nachricht zu bekommen.
Ja.
Und das gehört einfach irgendwie auch ein bisschen dazu, finde ich. Einfach nochmal Leuten dann sagen, ey, hab mir dein Profil aufgefallen, finde ich toll, würde mich einfach freuen über eine Vernetzung.
Genau.
Und dann freut der sich oder sie sich und ich freue mich, weil ich einfach eine Vernetzung habe.
Ja, ich finde auch einfach schön, weil das zeigt ja auch, dass das, was man macht, ja auch ein Stück weit wirkt. Also man ja einfach auch Leute erreichen kann. Und wenn man Inhalte rausgibt, ob das ist in tollen Übersichten, so wie du zum Beispiel, oder auch tollen Aufsätzen, die dann viele erreichen. Das können Tweets sein, das können Posts sein, kann auch natürlich ein Podcast sein. Ne? Man arbeitet etwas auf und man gibt was rein. Und das ist ja erstmal doch ganz schön Blackbox-mäßig. Also,
auf jeden Fall.
Also ist jetzt hier kein Mimimi, versteh mich nicht falsch. Ich liebe, was ich tue, aber es ist trotzdem, erstmal gibt man was ins Universum und dann passieren ja so Dinge und man weiß ja auch nicht immer sofort, was das so alles ist.
Der Algorithmus ist manchmal auch komisch.
Ja, voll wahr. Und wenn man dann aber sieht, ach Mensch, ich erreiche schon die Leute und vielleicht auch die Gruppen, die einen echten Mehrwert von den Inhalten auch ziehen können, das finde ich dann schon cool und das zeigt sich ja in unterschiedlichen Formen. Das zeigt sich manchmal, wie ein Post performt und wer den so sieht. Manchmal sind es Kontaktanfragen, manchmal sind es auch total nette E-Mails, die dann kommen. Manchmal aus Ecken, aus denen man nicht rechnet. Ich werde nie müde, den Leuten auch dann Dankbarkeit zu zeigen, weil es total schön ist, wenn Inhalte Leute erreichen, auf welchem Weg auch immer. Aber das ist schon witzig. Also, und das ist vielleicht auch, du hast es in unserem Vorgespräch gesagt, dass manchmal unterschätzt wird, wie viel man selber aus den Situationen auch zieht. So im Sinne von, die Leute sehen ja erstmal nur den Output, den man selber kreiert und sind vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, beeindruckt oder irritiert oder selber ein Stück weit überwältigt, weil ich denke, oh Gott, wie viel Arbeit, warum machst du das bloß? Was auch immer so die Gedanken dann so sind. Aber du hast in unserem Vorgespräch zu mir gesagt, ja, aber Laura, manchmal sehen die Leute auch wirklich nicht, dass man selber auch ganz viel zurückkriegt. Ist das auch für dich so ein Motivator, der dich auch antreibt? Oder Ich meine, irgendwas muss es ja schon sein, Kevin. Also bist du ja schon fleißig.
Ja, da spricht dann genau ein Punkt an. Das hatte ich eben auch kurz angedeutet, dass es ja eine gewisse Sucht natürlich schon ist. Also klar, jeder freut sich, wenn ein Beitrag irgendwie geliked wird, wenn das repostet wird, wenn noch irgendwie eine Nachricht kommt, vielen Dank. Das ist, jeder gibt gerne, jeder hat natürlich auch irgendwie eine gewisse Anerkennung, freut man sich auch. Aber so wie du es gerade gesagt hast, für mich ist in erster Linie wirklich, hat es angefangen mit LinkedIn, Twitter ist meine Datenbank an Informationen. Ich poste da was, da finde ich was.
Ja.
Davon bin ich mittlerweile ein bisschen weg, weil ich mir eine eigene Datenbank aufgebaut habe, wo ich meine Informationen sammle. Dazu können wir vielleicht auch nochmal kurz kommen, weil was macht man mit den Informationen? Ja. Weil das ist ja alles flüchtig und am nächsten Tag wieder alt. Aber ich brauche die Informationen vielleicht in 3 Wochen erst.
Richtig.
Das können wir vielleicht gleich noch kurz eingehen. Aber ja, meine Motivation am Ende ist es wirklich, diese Informationsvermittlung voranzutreiben. Einfach sachlich zu bleiben, den Leuten einfach eine Möglichkeit zu geben, an Informationen zu kommen, die sie vielleicht nicht sehen würden, weil das halt nicht an ihrer Bubble stattfindet, sondern nur in einer anderen Bubble. Und dann kriegt man wirklich aus irgendwie konzentriert aus mehreren Bubbles, weil ich bewege mich dann irgendwie dann schon in mehreren Bubbles, einfach konzentriert irgendwie was zurückzugeben. Und die Kontakte oder auch Informationen, die ich nachher aus dem Netzwerk ziehe, sind meines Erachtens noch viel größer, weil man hat einfach die Möglichkeit, an einen Wissensschatz irgendwie anzuknüpfen oder irgendwie dran saugen zu dürfen, wo man gar nicht niemals dran kommen könnte. Gerade als ich Student war, war das natürlich wunderschön, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die irgendwie seit 30 Jahren irgendwie im Job sind und die dir antworten, die dir irgendwie einfach mal so einen kleinen Tipp geben, was man machen kann. Das ist natürlich schön. Das ist für jeden schön. Und auch heute noch kann man immer wieder lernen. Und dieser Lernfaktor hört auch nie auf, glaube ich, weil man hat immer andere Sichtweisen auf Themen. Da kann noch ein Urteil kommen, wo es heißt, das ist auf jeden Fall verboten. Da kommt irgendeiner um die Ecke, der auf das dritte Wort in der 10. Randnummer hinweist. Ja, aber wenn man das so auslegt, da hat er einen Punkt. Das finde ich immer spannend zu sehen, weil diese kleinen Gedankengänge würden nämlich selten in juristischen Publikationen kommen, weil die dann teilweise so unbeachtlich sind, dass man die gar nicht diskutiert.
Ja.
Aber auf so den lockerem Umfeld wie halt Social Media kommt man halt auf so Gedankengänge und die wird man halt, dann gibt man mal preis. Und dann kann man daraus wieder was ziehen. Und das finde ich halt einfach für meine Arbeit und auch für meine Entwicklung insgesamt, für mein Anwaltsdasein sehr wichtig. Weil wir werden nie davon wegkommen, uns nicht weiter fortbilden zu müssen auch, um einfach am Puls der Zeit zu sein. Ja, nicht nur Datenschutzrecht, sondern es gilt ja auch um das ganze Datenrecht, sei es jetzt NIS2, sei es KI-Verordnung, Data Act.
Klar.
Das sind ja so viele Rechtsgebiete, da kann ja nicht jeder Experte sein am Ende des Tages, weil das sind alles 200 Seiten Dokumente am Ende des Tages, die man ja auch erstmal lesen muss. Also daher ist es immer schön, wenn man einfach diesen Informationsschatz ein bisschen anknüpfen kann, daraus was ziehen kann und weiß, an wen kann ich mich wenden, der mir mal vielleicht mal kurz einen Tipp gibt, ohne dass ich direkt zum offiziellen Anwalt rennen muss. Sondern man tauscht sich einfach aus, auch untereinander. Ja. Selbst wenn man irgendwie aus einer anderen Kanzlei kommt. Man hat einfach einen guten Kommunikationsweg da gefunden.
Mhm. Ja, Vielfalt, da sprichst du aus meiner Sicht einen Bereich an, von dem man profitiert in den Social-Media-Kanälen. Also Vielfalt auch von Meinung, dass auch kleinere Aspekte nicht mehr Beachtung kriegen. Ich glaube, das wäre das Falsche, aber überhaupt Beachtung bekommen.
Ja.
Also wenn man sich überlegt, wie Themen und Urteile diskutiert wurden, als ich angefangen habe mit dem Studium, was schon ein paar Tage her ist möglicherweise, und da diese Art der Diskussion so nicht stattfand und jemand was publiziert hat, also sich so richtig offenbart hat, meistens in einem Aufsatz und dann möglicherweise das juristische Fachpublikum auch in Reaktion auf so einen Aufsatz wie nenne ich das mal nett? Also der Ton kann da ja schon recht schroff sein und war es zum Teil auch. Also ich bin ehrlich, also bis heute ist die Publikation von Aufsätzen etwas, also und ich gebe echt viel in diesen Datenschutzkosmos, ich bin immer zu mit meiner Meinung überall unterwegs. Ich bin ganz offen, also Aufsätze schreiben ist immer noch was, da wird mir doch so leicht mulmig im Bauch, weil ich ehrlicherweise noch total gesprägt bin von früher, wie das so war und wie die Reaktionen waren. Ich bin da echt vorsichtig.
Aber ich glaube, das geht vielen Zuhörern auch, die sagen, ey, ich will, wenn ich was publiziere, dann steht das ja auch da und das ist nicht wie im Internet, wo man vielleicht seinen Beitrag löschen kann. Den kann man zwar immer noch irgendwo finden, aber zumindest mal kann man ihn löschen, während man so eine Publikation, die dann auch gedruckt wird, natürlich nicht aus der Welt bekommt. Und aber gerade deswegen finde ich trotzdem, sollte man die Leute ermutigen, glaube ich, einfach wirklich was zu schreiben. Weil am Ende des Tages, wenn man das mit einfach einem juristischen Handwerk löst und seine Meinung, seine Rechtsmeinung am Ende des Tages publiziert, dann steht man dahinter und dann, klar, kann da Gegenwind kommen. Aber
ach, klar.
Daran wächst man ja auch am Ende des Tages, weil man vielleicht merkt, ja, hätte ich nächstes Mal vielleicht doch mehr recherchieren müssen, hätte das Urteil vielleicht doch nochmal gefunden, aber das passiert jedem, das ist menschlich, also Fehler passieren und wenn da Gegenwind kommt, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Also bei mir, wenn ich was veröffentliche, mache ich mir natürlich Gedanken, wie ich was schreibe, wie ich was formuliere, aber ich sitze da nicht wochenlang und überlege mir dann jeden Satz 2-3 Mal, sondern ich schreibe was runter, schaue mir das nochmal drüber, wenn ich da überzeugt bin, dann wird das eingereicht und bis jetzt kriegt man auch gutes Feedback. Manchmal kriegt man auch schlechtes Feedback, aber dann ist es halt so. Das ist überhaupt nicht schlimm.
Nein.
Also da ist auch mein Motto, einfach mal machen und gucken, was passiert.
Ja, ich glaube auch, dass Angst sowieso kein besonders guter Berater ist. Also davon mal ganz ab. Nicht, dass jeder das machen muss. Es gibt sowieso kein Müssen. Du hast das vorhin auch
schon rausgearbeitet.
Und natürlich nicht. Aber man lernt eben auch eine Menge dabei. Also nicht nur über sich und über Materie, sondern auch wie bestimmte Netzwerke zusammenspielen, wo vielleicht auch noch Informationen versteckt sind, die man vielleicht noch nicht entdeckt hat. Also das ist ja auch in jeder Hinsicht eine Lernquelle. Aber wenn wir so Meinungsvielfalt haben, was mich schon interessieren würde, du bist, wie gesagt, ja sehr aktiv, auch im Social-Media-Bereich. Hast du schon so Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen fiesen, gemeinen Internet-Trollen, die gemein zu dir sind? Oder hält sich das aufgrund unserer kleinen, süßen, fluffigen Datenschutzbubble in Grenzen?
Also ich bin da Gott sei Dank noch sehr verschont. Natürlich gibt es manchmal Beiträge, die auf so einer subtilen Art und Weise dir irgendwie was reindrücken wollen. Oder das Beste ist immer, wenn mich Kollegen oder Kolleginnen anschreiben, dann privat, warum denn gewisse Sachen dann hinter einer Paywall sind.
Ah.
Und denk mir so, ja, gut. Dann denk mir so, ja, das ist so. Beck ist halt eine Paywall oder Juris auch.
Ja.
Ich mache das entsprechend natürlich auch immer kenntlich. Und
ja.
Aber wenn ich versuche es natürlich zu vermeiden und alles mehr, dass man jeder darauf zugreifen kann. Aber wenn ich natürlich bei Beck, Juris oder sonst bei welcher Plattform Informationen finde, die ich sehr spannend finde und die es halt nur dort gerade gibt, dann muss ich halt darauf hinweisen. Und wenn da halt der Hinweis kommt, ja gut, das ist halt eine Paywall, dann muss man halt gucken, wie man an die Informationen kommt. Dann geht man halt in welche Universität, an andere Quellen, wo man halt irgendwie anzapfen kann oder man fragt mal jemanden, ob man vielleicht mal eine Kopie bekommt. Aber
interessant.
Das sind halt eher so Kommentare, mit dem kommt man klar. Also es ist dann eher so was Fachliches, nichts Persönliches. Und das ist auch vollkommen fein, wenn man vielleicht das nicht toll findet oder man auch gerade als Datenschützer gefragt wird, warum bist du denn noch auf LinkedIn oder auf Twitter oder auf X? Das ist doch alles komplett datenschutzwidrig. Das ist auch immer sehr schön. Da, am Ende des Tages, da kann man auch nichts dagegen wenden. Ja, es ist so. Am Ende sind es aber meine Daten in erster Linie.
Ja.
Und ich weiß oder weiß halt nicht, was damit passiert, aber ich sehe halt die Risiken als geringer an, als der Nutzen, der mir diese Plattform bringt. Und dass dann halt irgendwie ein Mark Zuckerberg oder sonst wer meine Daten hat oder Elon Musk, dann ist es halt so erstmal. Ich bin da so ein bisschen nicht so ganz sensibel in dem Bereich, aber nur aus dem Hintergrund, dass ich halt was daraus ziehen kann. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Netzwerk hätte, wo ich weiß, das bringt mir nichts, dann würde ich natürlich auch nicht auf dem Netzwerk bleiben. Aber nicht nur aus dem Datenschutzaspekt, sondern insgesamt aus dem Nutzenaspekt. Genau, daher bin ich bis jetzt glücklicherweise sehr verschont geblieben mit irgendwelchen Hasskommentaren oder beleidigenden Kommentaren. Weiß nicht, wie es geht dir? Hast du andere Erfahrungen? Oder?
Also grundsätzlich sind die meisten Leute sehr nett zu mir, im Durchschnitt. Ich bemühe mich aber auch darum, sehr nett zu anderen Menschen zu sein. Ich finde, das lebt sich einfach viel schöner, wenn man einfach nett zueinander ist. Ganz generell. Ich finde, ein Lächeln kann so viel mehr erreichen als alles andere. Ich glaube, dass der Raum im Bereich sachliche Kommentare oder auch unsachliche Kommentare, der ist immer eröffnet. Also ich halte halt grundsätzlich das Internet für einen Raum, in dem Leute Dinge tun, die sie vielleicht sonst nicht täten, vom Grundsatz her. Und es gibt so ein paar Themen, bei denen ich wirklich glaube und bei denen es auch ja genügend Leute gibt, die dazu posten, die durchaus einen Punkt haben. Ich finde halt, LinkedIn ist definitiv keine Dating-App, um das mal zum Beispiel zu sagen. Es ist so ein Thema, dazu gibt es viele Posts von tollen, auch von tollen Frauen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und bei denen ich wirklich denke, ja, das sehe ich auch so und das ist komisch. Und
das stimmt, da hast du vollkommen recht.
Um mal so ein Beispiel zu nennen, was jetzt nicht unbedingt ein Internet-Troll ist oder irgendwie gemein ist, sondern das ist ja vielleicht auch eine sehr, sehr eigenwillige Form des Kompliments. Aber also fühle ich nicht so, wenn ich ehrlich bin. Also das ist zum Beispiel so ein Bereich, da würde ich sagen so, werden ist nicht so meins.
Nein, das passt ja auch einfach überhaupt nicht dahin. Man sagt da immer, klar, so gerade so Xing, LinkedIn, das sind berufsorientierte Netzwerke.
Ja, definitiv.
Da mache ich zwar schon ein Fragezeichen dran, weil irgendwie mittlerweile, was da an privaten Sachen teilweise gepostet wird, da frage ich mich immer so, wo ist da die Abgrenzung?
Stimmt.
Das habe ich auch in meiner Doktorarbeit, ging es ja um Bewerberdatenschutz und dann auch die Fragen, wo kann man sich informieren als Arbeitgeber? Und dann wird ja immer diskutiert, ja, bei den freizeitorientierten Netzwerken wie Facebook und Co.,
ja, ja.
Da ja absolutes No-Go, aber bei den berufsorientierten natürlich, da ist das schon zulässig, das kann man machen.
Ja.
Da habe ich immer ein Fragezeichen dran gemacht, weil sowohl bei Facebook wird auch teilweise beruflich agiert und berufliche Themen diskutiert, während bei LinkedIn auch private Sachen und private Urlaubsfotos
absolut.
Und alles gepostet wird. Also das vermischt sich da und da muss man immer auf den Einzelfall gucken, auch rechtlich betrachtet und von LinkedIn, von einer rein berufsorientierten Plattform zu sprechen, auch wenn vielleicht die AGB dahingehend zu verstehen sind. Das Faktische läuft da dann doch sehr oft vorbei, was auch nicht verkehrt ist, aber solchen Leuten folge ich dann meistens dann nicht mehr, weil ich denen nicht unbedingt irgendwie sehen will, wo die jetzt wieder im Urlaub sind oder was sie gerade für tolle Erlebnisse haben. Da sind wir wieder beim Thema Filtern. Wem will ich folgen? Welchen Content will ich sozusagen produzieren? Wenn ich bei Instagram bin, auch wieder so ein tolles Netzwerk, datenschutzkonformes Netzwerk. Da will ich halt private Sachen sehen, aber da gibt es genauso auch Kollegen, die da wirklich Fachinformationen in tollen Reels irgendwie teilen, das auch wieder wunderbar ist.
Ja.
Aber da kann man halt auch nicht sagen, dass Instagram ein rein privates Netzwerk ist, wenn da halt auch sehr viele Themen sind und danach auch Impressum und sonst was verlinkt ist. Also da kann man nicht mehr sagen, das ist halt privat.
Ich kenne die Diskussion auch. Ich kann sie quasi dogmatisch irgendwie einordnen. Also ich weiß, woher diese Überlegungen kommen und in vielen Konstellationen ist es wahrscheinlich sogar, ich sag mal so rein vom Regelausnahmeverhältnis wahrscheinlich zu einem bestimmten Zeitpunkt auch nachvollziehbar gewesen. Ich glaube aber auch, dass sich Dinge verändern können. Und zwar, ich finde es sehr schön, wie du darstellst, es geht in beide Richtungen. Also du könntest so eine Plattform, ich würde sagen, Insta ist wirklich, also in meiner Welt auch wirklich viel, viel, viel privater motiviert für ganz viele Leute. Und auch, wie sie es nutzen. Nichtsdestotrotz ist das für viele die Art, wie sie ihr Geld verdienen. Das würde ich als überhaupt nicht privat bezeichnen. Und im Übrigen auch wirklich geschätzte Kollegen und Kolleginnen, die Inhalte für ein Publikum dadurch aufarbeiten, die dazu vielleicht sonst gar keinen Zugang hätten. Auch mega, also wirklich coole Sachen, bei denen ich sage, toll, dass du das machst. Und das eben diesem Publikum, das vielleicht auf irgendeine fachlich orientiertere Plattform vielleicht nicht gehen würden dafür und trotzdem das Wissen dadurch einer, ja, vielleicht anderem, einem anderen Bereich und anderen Zielgruppen zur Verfügung gestellt wird. Also schon sehr cool. Aber im Großen und Ganzen, ich halte unsere kleine Datenschutzbubble, unser Team Datenschutz ist schon sehr, das ist schon alles sehr freundlich. Also das finde ich
das
persönlich jedenfalls.
Also ich kenne jetzt natürlich nicht die ganzen anderen Bubbles, die Versicherungsrechtler, Strafrechtler, aber die Datenschützer.
Das war ja auch nicht.
Da kann man nur den Hut davor abziehen. Wirklich sehr nette Leute, offene Leute und hilfsbereit. Einfach. Das ist einfach eine coole Gruppe.
Ja, und auch gerade hilfsbereit. Auch hier kann ich die Leute auch nur anregen, also da auch vielleicht ein bisschen die Fühlerchen mit auszustrecken und soziale Medien da auch mitzunehmen. Weil wer wirklich mal eine Unterstützung braucht oder Hilfe braucht, es ist nicht selten auch wirklich erfahrene Kolleginnen und Kollegen, bei denen du denkst, die wissen das bestimmt alles, die trotzdem sagen, hey, hat jemand dazu mal was gemacht, gelesen, ich hätte gern Austausch. Gerade die vielleicht auch viel alleine mit Themen sind, also das würde ich jetzt nicht einfach so direkt abwinken, sondern sagen, das kann auch echt eine Chance sein.
Natürlich, also am Ende kochen alle mit Wasser, ne?
Sag mal, aber du hast vorhin das angesprochen und ich finde schon, dass das eine spannende Frage ist. Wie mache ich lange Wissen verfügbar? Und du hast so gesagt, du hast deine eigene Datenbank jetzt und das stimmt ja. Gerade sagen wir mal, wenn jetzt LinkedIn meine Hauptinformationsquelle wäre, nur mal als Beispiel, da sehe ich gerade noch den Post und eine Stunde später, dank Algorithmus, finde ich den gefühlt nie wieder, außer wenn ich mir wirklich gemerkt habe, wer hat das wann wie gepostet. So, und schon ist schon schwierig. Wie konservierst du Wissen für dich? Also so, dass es auch dann, wenn du sagst, aha, ja, ist schon interessant, brauche ich aber gerade nicht, brauche ich aber vielleicht in 3 Wochen oder vielleicht auch erst in 3 Jahren. Wie gehst du da vor?
Da sind wir wieder beim Thema Informationsflut. Also wenn du dir meinen privaten E-Mail-Account anschaust, früher waren da sehr viele Newsletter-Beiträge von Kanzleien, von Unis, von irgendwelchen Organisationen. Mittlerweile sind da eigentlich nur noch Links zu LinkedIn.
Ah.
LinkedIn zu Twitter. Also ich sehe was bei LinkedIn, dann finde ich das interessant. Ich speichere mir das gar nicht ab bei LinkedIn, sondern ich schicke mir den Link direkt per E-Mail.
Ah.
Dann habe ich erstmal meinen E-Mail-Account. Das weiß ich, okay, das muss ich mir nochmal anschauen. Mhm. Mittlerweile, weil halt sehr vieles interessant ist, werden sehr viele E-Mails verschickt. Und mein E-Mail-Postfach ist dementsprechend groß und voll.
Mhm.
Aber dann hat man immer noch das Problem, hat man zwar einen Link in seinem Postfach, aber natürlich noch keinen Zugang zu der Information oder zum Wissen, was du sagst, das brauche ich jetzt irgendwie.
Mhm.
Ich arbeite jetzt persönlich mit Notion, das ist so eine Datenbank, die halt einfach die Möglichkeit bietet, sehr viele Verknüpfungen herzustellen, Tabellen irgendwie zu erstellen und dort halt vor allem, wenn man Urteile hat, das Urteil darzustellen und dann Besprechungen hinzuzufügen. Also wer bespricht das Urteil?
Yeah.
Und so entsprechend habe ich dann sagen, einmal das Urteil, die Primärquelle, was man sich als erstes immer anschauen sollte, erstmal die Primärquelle und dann zu schauen, wer schreibt denn alles dazu? Und wenn ich dann irgendwie bei den juristischen Datenbanken dann irgendwelche Besprechungen sehe, die verknüpfe ich dann direkt mit meiner Datenbank, damit ich jederzeit darauf zugreifen kann.
Yeah.
Und entsprechend über die Suchfunktion meiner Datenbank komme ich halt auf diese Informationen und dementsprechend in meine Datenbank schon so gefüllt, dass das so viele Unterordner hat und alles aus meiner Sicht strukturiert ist. Aber sonst kommt man ja einfach nicht, wird man nicht Herr der Sache, weil du hast natürlich so viele Informationen und manchmal sind es ja nur so Nebensätze aus so irgendeiner behördlichen Stellungnahme, die interessant sind. Wie speicherst du die für dich ab? Du musst natürlich irgendwie einen Oberbegriff bilden, das dann irgendwo hinterlegen und das dann entsprechend verknüpfen, weil sonst findest du es teilweise sowohl bei den juristischen Datenbanken und bei LinkedIn sowieso nicht, weil da ist die Suchfunktion wirklich grausig.
Stimmt.
Daher sollte man für sich einfach ein System finden, wie ich meine Informationen fruchtbar mache. Und da hilft mir einfach dann Datenbanken, es kann auch OneNote sein. Es sollte halt nur entsprechend Verknüpfungsmöglichkeiten herstellen. Und damit man auch Dateien hinterlegen kann, Tags von mir aus hinterlegen kann, damit man halt auch über die Tags suchen kann. Gerade Thema Auskunft, Rechtsmissbrauch. Da habe ich natürlich jetzt mittlerweile auch Übersichten bei Word, aber wenn ich da irgendwie noch interessante Beispiele finde oder Besprechungen, dann wird das direkt wieder in meiner Datenbank verknüpft. Und so suche ich halt auch, wenn ich irgendwie meine Arbeit irgendwie mit einem Thema konfrontiert werde, hat meine Datenbank Antworten erstmal. Und dann wird da erstmal auf die Suche gegangen.
Ja, ich glaube, dass die größte Herausforderung ist eigentlich, ich glaube, das kennen aber auch Unternehmen, ist ja immer, dass man langfristig sein Wissen erhält. Also zum einen natürlich, sagen wir mal, bist du in einem Unternehmen und sagst du, also Stichwort so ein eigenes Wiki oder welche Art auch immer. Das kann ja immer ein Thema sein. Aber das gilt natürlich auch für einen selbst. Also die Anzahl der relevanten Informationsquellen, du hast zu Recht das eine Informationsflut genannt, das ist eine Nenngröße und das wird nicht weniger. Also definitiv wird das nicht weniger. Ich glaube schon, dass wir immer mehr Tools haben, die auch besser werden, aber nicht immer in dem Tempo, wie wir es brauchen. Also ich habe dann LinkedIn und da hatte ich vielleicht tolle Quellen, aber ich bin ganz bei dir. Also die Suchfunktion ist unterirdisch. Und da komme ich da nicht, obwohl da theoretisch ja die Informationen drinstecken, aber ich komme gar nicht ran. Solche, ich sag mal, ungleichförmigen Entwicklungen, auf der einen Seite eine Plattform mit tollen Informationen, aber auf der anderen Seite keine guten Suchfunktionen. Also das kann gleichzeitig nebeneinander bestehen. Du kannst natürlich auch was haben, was gute Suchfunktionen zur Verfügung stellt, aber vielleicht muss erst mit Informationen gefüttert werden. Also, dass man da auch überlegt, wie arbeitet man da? Ich glaube, auch wenn man keine Zeit für eine Datenbank hätte selber, ich bin auch so unglaublich faul. Also, ich bin ehrlich, es würde mir im Leben nicht einfallen, Kevin. Ich bin ganz ehrlich mit dir. Ich will das schön einfach aufgearbeitet haben. Aber was ich auch mache, ist, meine Erfahrung ist, mir die Informationen zumindest zum Beispiel per Mail zuzuschicken, das mache ich auch ganz, ganz häufig. Dafür habe ich einen Ordner. Vielleicht kommt mir da zugute, dass ich mich auf meinen Kopf einigermaßen verlassen kann und dann denke, okay, ich weiß, da gab es Stichworte. Das stimmt nicht immer, um Gottes Willen, ja. Vor kurzem war ich der festen Überzeugung, ein Landgericht XY hat was gemacht. Ich war 100% davon überzeugt. War natürlich nicht so. Habe ich mich kaputt gesucht, ja. Hat einfach nicht gestimmt. Ich weiß nicht, ob ich davon geträumt habe oder ach, was weiß ich. Wobei, wenn ich anfange, davon zu träumen, ist vielleicht auch kein so gutes Zeichen, aber egal. Da habe ich aber gemerkt, natürlich hat das alles Grenzen. Also nur die Hauptaufgabe ist, so ein bisschen einen Weg für sich selber zu finden, der gut funktioniert.
Vollkommen. Also ich bin ja auch ein Freund von der Chaos-Theorie. Wenn man sein eigenes Chaos durchblickt, während andere halt von außen betrachtet, denken, ja gut, da findet man eh nichts. Wenn man für sich selber an das gewünschte Ergebnis kommt, ist es auch vollkommen fein. Also wie gesagt, da gibt es so viele Wege, ob man jetzt wie du einfach mit E-Mails in Ordner und dort sucht, auch fein. ich bin da ein bisschen einfach, ich muss das halt irgendwie strukturierter für mich ablegen, weil ich es sonst halt nicht finden würde. Da könnte ich noch so lange suchen. Aber ich glaube, wichtig ist einfach für sich am Ende des Tages, man kann ja auch über, gerade bei Twitter war das immer so, über diese Expertensuche bei Twitter, da kommt man schon relativ gut suchen. Also war das auch früher immer so meine Datenbank. Aber ob man jetzt irgendwie für sich einfach auch gewisse Sachen ausdruckt, in einen Ordner packt, was ganz wichtig ist, sollte man natürlich weniger machen, weil man muss ja auch ein bisschen an die Umwelt denken, weil
ja, die Umwelt,
wenn man alles ausdrucken würde, geht das halt nicht. Wenn man gewisse Sachen für sich halt nochmal ausgedruckt haben will, weil es halt irgendwie ein 20, 30, 40 Seiten Urteil ist, auch fein, mache ich ja manchmal auch, weil gewisse Sachen muss man halt strukturiert einfach mal lesen und anfassen. Ja. Finde ich auch mal gut, weil alles online ist schön, aber ich bin auch ein Freund vor Ort. Also mal sich vor Ort mal wieder treffen, sehen.
Ja.
Darum habe ich auch so einen Stammtisch hier in Köln bei uns ins Leben gerufen, um einfach nochmal Leute zu sehen, die man halt nur online kannte über Jahre und sich vorher nie gesehen hat. Das finde ich immer ein bisschen verrückt. Aber so ist es halt. Ist ja auch schön. Aber umso schöner ist, wenn man sich dann beim Bier oder beim kühlen Getränk einfach mal persönlich sieht und sagt, ah, so siehst du aus. Und ja, schön, dass man dich mal sieht. Mensch. Das ist ja auch toll.
Ja, total.
Daher gibt es mehrere Wege, wie man halt an seine Informationen kommt. Am Ende, man muss einen für sich finden und dann einfach durchziehen.
Und wenn jetzt, also ich glaube, wir haben jetzt den Leuten ein bisschen was in die Hand gegeben und vor allen Dingen haben wir voll den Motivationstalk gemacht für vernetzt euch und traut euch, finde ich. Es war so ein bisschen heute eine Motivationsfolge, hoffe ich. Aber auch, ich denke, ein bisschen die Vorteile und was das vielleicht neben den offensichtlichen Dingen, welche anderen Nebeneffekte das so hat, die einfach auch sehr lohnenswert sein können. Aber Kevin, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer etwas mehr von dir wissen wollen, wie du arbeitest oder wo du coole Sachen publizierst oder überhaupt, also deinen Stammtisch hast du ja eben schon erwähnt, aber erzähl mal all the things, was man zu dir wissen muss.
Wenn ihr Fragen habt oder so oder einfach mal irgendwie einen Austausch wollt, einfach melden. Also ich habe da wirklich gar keine irgendwie Berührungsängste, ich beiße auch nicht. Ich antworte sehr zeitnah, denke ich, bin da schon sehr schnell irgendwie an der Tastatur. Einfach melden. Also ich bin sehr offen. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwie in den Austausch kommen kann und mit Leuten irgendwie ins Gespräch komme. Ansonsten, wie gesagt, bin ich sehr aktiv bei LinkedIn und Co. Das heißt aber nicht, dass ich wirklich nur bei LinkedIn hänge und nichts anderes mache. Es gibt ja die schönen Funktionen wie später planen und gewisse Beiträge, dass die erst morgen kommen. Und dann sieht es natürlich so aus, als würde ich jeden Tag irgendwie an LinkedIn sein. Was ich vielleicht bin, aber ich poste nicht jeden Tag was. Man ist ja dann doch mal schnell auf der App. Aber wichtig ist immer bei mir einfach, dass ich halt irgendwie immer versuche, up-to-date zu bleiben. Und ich versuche einfach halt, das Thema irgendwie zu durchdringen, weil es mir einfach auch Spaß macht. Ich kann es aber auch voll verstehen, dass man sagt, Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, dann ist es Feierabend, auch vollkommen fein. Das ist super in Ordnung. Jeder hat seine Hobbys. Mein Hobby ist in dem Fall so ein bisschen Datenschutz nebenbei zu machen, auch nicht dauerhaft, aber das macht mir halt Spaß. Und sonst, wie gesagt, du hast es ja gerade eben schon angesprochen, ich habe jetzt so einen Stammtisch letztes Jahr ins Leben gerufen, einfach aus dem Gedanken, gerade bei so Konferenzen hat man in den Pausen immer die Möglichkeit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das ist nicht immer natürlich, aber sehr oft einfach sehr hilfreich und schön, aber doch zu kurz. Und da war einfach die Idee, gerade auch in Köln, weil ich da bis jetzt noch nirgendwo war, einfach mal so einen Stammtisch ins Leben zu rufen, wo man sich einfach auf einer ganz lockeren Ebene ohne Anmeldung einfach vorbeischauen kann, mit Leuten ins Gespräch kommt und einfach halt diesen Austausch hat, den man vielleicht nur online kannte oder halt gar nicht kannte, weil man nicht mal online unterwegs war und so nur mitgelesen hat. Und so kommt man wirklich mal in Kontakt von Unternehmensjuristen über Anwälte zu Datenschutzbeauftragten, querbeet, also super schön immer. Ja, der nächste steht auch schon wieder an Ende des Monats, also wer gerne kommen mag, ist herzlich eingeladen und kann sich gerne bei mir melden.
Ja, wir werden euch natürlich auch so ein paar Sachen, ich nerv Kevin noch im Nachgang, also keine Sorge, wenn er noch irgendwas vergessen haben sollte, wir packen euch natürlich das wie immer auch ein bisschen in die Shownotes und ihr könnt dann da gerne auch nochmal nachschauen. Und wenn da was mit Paywall sein sollte, ich schreibe es euch natürlich auf, aber um Gottes Willen, viele der Sachen lohnen sich halt auch wirklich und steckt ja auch richtig viel Arbeit hinter. Ich möchte es jetzt einmal mal deine Lanze brechen, weil das geht manchmal auch so ein bisschen unter. Genau. Aber vielen, vielen Dank, Kevin. Das freut mich sehr. Und ich glaube gerade das mit dem Stammtisch, also ich persönlich finde das besonders schön, aber ich bin auch jemand, der sich begeistern kann für persönlichen Austausch. Ich bin, auch wenn wir auf Konferenzen irgendwo sind, ich bin auch immer die, die überall noch mit hingehen muss, weil das macht einfach Spaß und man kann einfach sich einfach nochmal ganz anders unterhalten. Cool, dass du das machst.
Na, dankeschön.
Wie immer freuen wir uns natürlich auch auf eure Anregungen oder auch eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder auch bei Spotify ab. Empfehlt den Podcast gern weiter an andere interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten oder auch Abonnentin. Die nächste Folge ist bereits in Planung und es bleibt spannend. Ihr findet mich selbstverständlich auch bei LinkedIn. Surprise, surprise. Folgt mir dort gern, um kein Update zum Podcast zu verpassen. Ich mache den Podcast natürlich nicht allein. Wie immer bin ich inhaltlich verantwortlich und produziert wird der Podcast von Ole Wohlers. Für mehr Infos zum Datenschutz schaut auch gerne auf unserem Blog unter www.dr-datenschutz.de rein. Und ihr findet uns auch bei Bluesky und Mastodon. Also wir sind auf quasi genau den gleichen Kanälen zu finden wie Kevin auch. Und Kevin, danke und wie schön, dass du unser Gast heute warst.
Ja, vielen lieben Dank, Laura, auch für die Einladung. Hat sehr Spaß gemacht. War für mich jetzt auch Neuland, so ein Podcast. Aber es lohnt sich, falls jemand auch mal will, immer gerne melden bei den Leuten, die gerne so viele Podcasts machen wie Laura. Ja, vielen Dank und Ole an den ganzen technischen Support. Dankeschön.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.